Risikohinweis. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht. Female Finance. Der Podcast für finanzielle Unabhängigkeit von und mit Janine Ullmann.
Herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge von Female Finance. Wir machen heute nämlich einfach mal alles ganz anders. Die heutige Folge wird eure Folge werden, eine Community-Folge. Und ich glaube, es wird vielleicht auch ein bisschen emotional werden, denn wir sprechen heute über das Thema Scheidung. Und ich kann dazu sagen, es ist ein Thema, das mich selbst betrifft, wie vielleicht auch einige von euch, die jetzt gerade zuhören, denn ich bin geschieden. Ich weiß also, wie es sich anfühlt, durch so eine Scheidung zu gehen, wie viel Schmerz, Verlust und Unsicherheit auch damit verbunden ist. Und bei vielen ja nicht nur auf der emotionalen Ebene, sondern auch finanziell. Deswegen finde ich es ganz wichtig, dass wir hier bei Female Finance über Scheidung sprechen, denn es wird viel zu wenig darüber gesprochen. Und gerade für uns Frauen ist es nun mal existenziell wichtig, darüber zu sprechen. Deswegen breche ich mit dem Tabu und werde außerdem auch auf eure Fragen eingehen, die ihr mir im Vorfeld bei Instagram dazu geschickt habt. Ich mache das Ganze hier heute natürlich nicht alleine. Ich habe auch heute wieder eine fantastische Expertin bei mir. Sie ist Anwältin für Familienrecht und Autorin des Spiegel-Bestsellers Das Buch, das du vor deiner Hochzeit gelesen haben musst. Sie kennt sich also wirklich bestens mit dem Thema aus. Herzlich willkommen. Hi, Saskia Schlemmer.
Hallo, ich freue mich total, dass ich heute hier sein darf bei euch. Und hallo an alle Zuhörerinnen.
Ich freue mich auch, dass du da bist. Und Saskia, ich will hier gar nicht um den heißen Brei quasi rumreden, deswegen einfach direkt rein. Du bist glücklich verheiratet, ihr habt Kinder, ne? Hast du einen Ehevertrag?
Ja, das werde ich tatsächlich gar nicht so oft gefragt, ist mir aufgefallen. Aber mein Credo ist ja eigentlich niemals heiraten ohne Ehevertrag. Und daran habe ich mich natürlich auch gehalten. Und deswegen habe ich einen Ehevertrag, aber Spoiler, jeder andere da draußen hat auch einen Ehevertrag, meistens nur keinen individuellen, sondern den unseres Gesetzgebers namens Zugewinngemeinschaft.
Und was das genau ist, was das alles bedeutet, Zugewinngemeinschaft, es gibt auch noch dieses Wort Gütertrennung, also was das alles bedeutet, was in so einen Ehevertrag reingehört und warum man auch einen Ehevertrag schließen sollte, mal abgesehen von dem Grundehevertrag, den quasi jeder hat, wie du gerade meintest. Dazu kommen wir gleich. Hier kommen erstmal drei Fakten zum Thema Scheidung, bei denen ich dachte, what the fuck?
What the fuck? Was du noch nicht wusstest.
Fakt 1. 2023 betrug die Scheidungsrate in Deutschland rund 36%, also knapp mehr als ein Drittel. Ungefähr 130.000 Paare lassen sich übrigens jährlich scheiden. Fakt 2. Das durchschnittliche Alter von Frauen, die sich scheiden lassen, liegt bei rund 45 Jahren. Bei mir war es ein bisschen eher. Bei den Männern bei rund 48 Jahren. Und Fakt 3, es gibt auch einen positiven Trend. In den letzten 10 Jahren ist die Dauer von Ehen leicht gestiegen. Die Ehedauer lag zuletzt bei rund 15 Jahren. Ich freue mich sehr über unseren Partner dieser dritten Staffel Female Finance. Das ist nämlich niemand Geringeres als N26. Die Bank, die werdet ihr lieben. Da geht nämlich alles aus einer Hand. Bezahlen, sparen und investieren. Einfach alles in einer App. Geld so unkompliziert wie nie und damit euer Werkzeug für finanzielle Unabhängigkeit. Bei N26 bekommt ihr sicheres und einfaches Banking. 100% mobil auf eurem Handy. Nutzt zum Beispiel das N26 Tagesgeldkonto ganz easy als Sparkonto oder sogar noch einen Step weiter, investiert mit ein paar Klicks in Aktien und ETFs. Und neben dem kostenlosen Girokonto bietet euch N26 übrigens auch ein breites Premium-Angebot und jetzt ganz neu das N26 Gemeinschaftskonto für 2 Personen. Und für alle, die jetzt neugierig geworden sind und ihr Geld unkompliziert und online verwalten wollen, aufgepasst, euer N26-Konto eröffnet ihr nämlich ganz einfach in ein paar Minuten und ganz ohne Papierkram direkt von eurem Handy aus. Also alle Infos findet ihr auf n26.com. Ich kann sagen, bei mir hat die Ehe leider nicht so lange gehalten. Dafür war ich aber über 12 Jahre mit meinem damaligen Mann zusammen und ich kann sagen, dass das im großen Teil eine ganz tolle Beziehung war. Es gab aber natürlich auch Gründe, die uns nicht mehr zusammengehalten haben und die dann letztendlich zur Trennung und dann auch zur Scheidung geführt hatten. Ich persönlich, Saskia, hatte keinen Ehevertrag, so wie du ihn hattest. Ich hatte mich tatsächlich damals während der Eheschließung noch gar nicht damit beschäftigt. Erst dann, als dann klar war, dass wir uns trennen werden. Und wir haben dann einen so nachträglichen Ehevertrag geschlossen. Da können wir nämlich auch gleich mal drauf kommen, weil ich glaube, das wissen viele gar nicht. Die meisten denken, auch inklusive mir damals, dass wenn man das macht, dann muss man das vor einer Eheschließung machen, so einen Vertrag. Aber erstmal grundsätzlich, warum hat denn überhaupt jeder einen Ehevertrag?
Wenn wir heiraten, dann schließen wir ja mit dem Ja-Sagen vom Standesbeamten oder von der Standesbeamten, ja, wie ich schon zu Eingang gesagt habe, den Ehevertrag des deutschen Gesetzgebers namens Zugewinngemeinschaft ab. Und das bedeutet, dass wir von diesem Zeitpunkt an als Eheleute ja in dieser Zugewinngemeinschaft leben. Und das Besondere ist daran, da wird ganz oft der Fehler gemacht, das bedeutet dann nicht, dass mir dann ab diesem Tag oder uns als Eheleute alles zusammengehört, sondern es bleibt wirklich so, dass die Vermögensmassen getrennt bleiben. Ja, also alles das, was ich vor der Ehe hatte, das habe ich auch noch nach der Ehe. Das Besondere ist aber, dass wenn es dann eben zur Ehescheidung kommt, ein sogenannter Zugewinnausgleich erfolgt. Und das bedeutet, dass dann derjenige, der am Ende mehr in der Ehe erwirtschaftet hat, ja, so kann man es vereinfacht sagen, dem anderen einen Teil abgeben muss.
Und warum brauche ich dann einen Ehevertrag?
Weil das ist ja jetzt nur einen Teil, ja, die Ehe geht ja noch weitreichend. Ich habe beispielsweise unterhaltsrechtliche Regelungen, ja, also ich habe Solidaritätspflichten, die durch die Ehe entstehen, die teilweise auch noch über die Ehe hinaus wirken. Ich habe beispielsweise als Ehepaar eine ja besondere Beziehung zueinander, wenn ich zum Beispiel dann auch ja hinterher gemeinsam nochmal ein Haus kaufe, dann kann sich das eben auswirken. Und all diese rechtlichen Beziehungen, die ich als Ehepaar habe und die Folgen, die daraus entstehen, die können eben individuell geregelt werden. Ja, und dafür ist ein Ehevertrag sinnvoll, weil in der Regel es eben bei Punkten wie dem Hausrat, dem Zugewinn, der ehelichen Immobilie, beim Unterhalt, beim Kind, all diese ganzen Punkte, die in einer Scheidung geklärt werden sollen, da kommt es ganz oft zu Konflikten und einen großen Teil dieser Konflikte kann man eben schon im Vorhinein klären. Und es ist ja da auch immer wieder das Problem, dass es am Ende, man kann es glaube ich ganz gut so zusammenfassen, immer ums Geld geht, wenn sich Eheleute scheiden lassen. Und dieses Thema ist gerade auch mit Emotionen, die bei einer Scheidung eine Rolle spielen, nicht rational zu klären oder sachlich. Das muss man ganz klar sagen. Und da kann es dann eben hinterher dazu kommen, dass man jahrelange Streits auch führt. Also wirklich jahrelang, wenn du dir nicht einig bist, wenn du Ansprüche geltend machst. Und das ist natürlich super belastend. Und wenn ich vorher im Guten Lösungen finde, dann kann ich da eben schon ja vorsorgen.
Deswegen denke ich immer so ein bisschen, ein Ehevertrag hat doch irgendwie auch ein bisschen was Romantisches, oder? Weil man sozusagen, man geht in eine gemeinschaftliche Sache hinein, in eine Ehe und sorgt dann auch mit einem Ehevertrag für sich, aber auch für den anderen. Deswegen ist mein Blick darauf, also ich hatte tatsächlich, als ich damals in die Ehe gegangen bin, immer so totale Vorbehalte und auch irgendwie Berührungsängste, was einen Ehevertrag angeht. Natürlich ist das aber gar nicht so. Also im Grunde sorgt man für sich, man sorgt aber auch für den Partner in dem Sinne. Und es ist natürlich nochmal eine ganz andere Ebene, wenn auch Kinder dazukommen. Dadurch, dass ich keinen Ehevertrag vorher hatte, haben wir ja, wie gesagt, das nachehelich geregelt. Ich möchte dazu sagen, das kann man nur, wenn man sich gut versteht. Also wenn alles in Ordnung ist und man sich irgendwie einvernehmlich trennt und in guten auseinandergeht, ich glaube, dann kann man das ohne die ganz größten Emotionen und Streits regeln und auch noch auf einer emotional sachlichen Ebene, sage ich mal, das Ganze machen. Was würdest du empfehlen? Also würdest du aber trotzdem empfehlen, wenn sich jetzt Paare dazu entschließen zu heiraten, das doch vorher zu regeln? Oder ist es schon ein Risiko, davon auszugehen, dass im Nachhinein schon alles auch auf eine gute Art geklärt werden kann mit einem nachehelichen Vertrag?
Also du hast ja gerade auch gesagt, dass ihr den Vertrag eben zur Scheidung geschlossen habt und das nennt sich dann Scheidungsfolgenvereinbarung. Wie du gerade schon gesagt hast, das ist möglich, wenn beide wirklich an einer Lösung interessiert sind. Ganz oft ist das aber ja aus den Gründen, die wir auch gerade schon hatten, dass man eben vielleicht auch eifersüchtig ist, dass sich nur einer trennen wollte, das nicht schafft. So, dann gibt es eben diese Punkte, die kann ich auch im Vorhinein regeln. Wenn ich mir überlege, dass ich heute heiraten will, dann glaube ich, muss man einfach die Scheidungsquote, die du ja am Anfang genannt hattest, mit berücksichtigen und sagen, okay, ich kann tatsächlich zu diesem Drittel gehören. Es kann mich realistisch treffen. Und dann kann es eben auch sein, dass wir uns aus irgendeinem Grund nicht mehr gut verstehen. Und die Sachen, die man heute schon regeln kann, da kommt es natürlich wirklich darauf an, was habe ich für eine Ehe? Habe ich Kinder oder nicht? Ja, was sind unsere Grundvoraussetzungen? Die kann ich heute regeln. Wie gesagt, immer individuell von dem Fall abhängig. Aber ich kann auch beispielsweise in der Ehe, wenn sich zum Beispiel Lebensumstände geändert haben, man ist eine gewisse Zeit verheiratet, man hat gesehen, ach, vielleicht es hat sich doch nicht so entwickelt, wie es ursprünglich geplant war, dann kann man auch sagen, hey, um einfach auch hier schon mal einen fairen Cut zu machen, können wir auch in einer glücklichen Ehe auch nochmal den Ehevertrag machen. Das Wichtige finde ich eigentlich bei dieser Frage, also ich bin ganz klar Team Ehevertrag, aber natürlich ist auch der Ehevertrag kein Universalrezept dafür, dass es hält, dafür, dass es niemals Streit geben wird. Das darf man auch nicht vergessen, aber es kann schon mal ganz viel Konfliktpotenzial rausnehmen. Und das Wichtige ist, dass man sich einfach mit diesen Dingen beschäftigt und sagt, okay, welches Ehemodell leben wir? Welches Familienmodell leben wir? Was würde das für uns hinterher bedeuten im Falle einer Trennung? Hat beispielsweise einer von uns wirtschaftliche Einbußen? Dass er in der Beziehung besonders viel Care-Arbeit übernimmt, dass nicht beide ihrer Erwerbstätigkeit nachgehen können. Das sind alles Punkte, die man klären kann, wo man dann auch individuelle Regelungen im Ehevertrag treffen kann.
Und kann man das denn flexibel ändern? Also wenn man jetzt einen Ehevertrag schließen möchte, weil man sich entschließt zu heiraten und innerhalb der Ehe verändern sich aber Gegebenheiten, dann kommen Kinder dazu und man hat da vielleicht anfangs gar nicht so richtig im Ehevertrag was zu geregelt zum Beispiel. Oder man hat plötzlich Immobilien, die dazu kommen. Kann ich das sozusagen während der laufenden Ehe den Ehevertrag auch ändern?
Ja, also du kannst nicht nur, sondern ich denke auch meine Kollegen alle empfehlen auch immer, dass ein Ehevertrag angepasst werden muss im Laufe der Ehezeit. Das ist einfach so. Es ist eine Vorsorge, die betrieben werden muss. Das ist wie eine Zahnreinigung letzten Endes. Die wirtschaftlichen Verhältnisse müssen berücksichtigt werden. Immer wieder die Änderung. Und da müssen neue Regelungen getroffen werden. Und ganz klar ist aber, es ist ein Vertrag. Und was brauche ich für einen Vertrag? Beide Parteien. Beide Parteien müssen ja letzten Endes für die Wirksamkeit, ja, auch ihre Unterschrift leisten. Und das heißt, es ist immer auch wieder eine Herausforderung zu schauen, ist denn unser Konsens da? Schaffen wir es immer wieder bei bestimmten Themen, dann auch da eine vernünftige Einigung zu finden? Und ich habe beispielsweise gerade ganz oft auf dem Tisch liegen genau solche Fälle, wo eben ich Mandanten oder Mandantinnen habe, die mehrere Jahre verheiratet sind, die ohne Ehevertrag geheiratet haben, aber die jetzt plötzlich merken, unsere Ehe hat sich in eine ganz bestimmte Richtung entwickelt. Ich stehe jetzt hier und habe wirklich in der Karriere zurückgesteckt für die Familie. Dann kam vielleicht noch, ne, beim zweiten Kind waren es dann plötzlich Zwillinge, wie das Leben eben so spielt. Und du siehst plötzlich deine wirtschaftlichen Einbußen, auch durch dieses ganze Female Empowerment, was ja stattfindet, auch im Finanzbereich, dass man sagt, okay, wie sieht's denn eigentlich bei mir im Alter aus? Ja, und dann ist ganz oft das Bedürfnis da, einen Ehevertrag zu haben, um auch eine Absicherung zu bekommen. Ja, und da musst du natürlich auch in die Diskussion mit dem Ehepartner gehen und dann auch da die gleiche Vorstellung davon haben, damit dann hinterher Regelung kommen.
Wir gehen auch gleich auf die Details ein, weil ganz viele von euch haben auch ganz spezielle und explizite Fragen, auch also konkrete Fragen gestellt zu einzelnen Themen, die man da eben aufnehmen kann, sollte und auch nochmal konkret zum Thema Scheidung natürlich. Aber nochmal ganz grob, einfach mal kurz erklärt, Zugewinngemeinschaft und Gütertrennung, das sind zwei ganz unterschiedliche Sachen. Was ist was und was, also wo findet man was wieder?
Ja, also die Zugewinngemeinschaft ist der gesetzliche Gütestand. Dafür muss ich gar nichts machen, außer Ja sagen beim Standesbeamten, dann habe ich die. Ja, da kann ich auch nicht sagen, die will ich nicht haben. Wir machen das jetzt anders. Die hat man dann. Das ist per Gesetz deswegen so.
Und kannst du nochmal sagen, was genau ist eine Zugewinngemeinschaft? Ganz kurz.
In der Zugewinngemeinschaft. Die Zugewinngemeinschaft bedeutet, die Eheleute leben in dieser Zugewinngemeinschaft zusammen und am Ende der Ehe findet ein sogenannter Zugewinnausgleich statt. Das bedeutet, ich schaue mir an, jeden Ehepartner für sich. Ich gucke, was hatte die Ehefrau, ich nehme jetzt einfach Mann und Frau, Ehefrau am Anfang der Ehe für ein Vermögen und was hat sie am Ende der Ehe für ein Vermögen. Und das ist ihr individueller Zugewinn, den sie persönlich in der Ehe erwirtschaftet hat. Ja, das bedeutet auch, wenn ich jetzt Geld verdiene, wenn ich Geld einnehme, ja, dann ist das erstmal mein Geld und ich kann damit machen, was ich möchte, in gewissen rechtlichen Rahmen, aber im großen Teil kann ich damit alles machen. Und dann kann ich, ne, ich kann das auch verkonsumieren, habe dann am Ende nicht so. Und das ist dann mein Zugewinn. Und danach schaue ich mir das für jeden Ehepartner eben individuell an, Anfangsvermögen, Endvermögen. Und dann gucke ich, welcher von den beiden Ehepartnern hat denn einen höheren Zugewinn erwirtschaftet. Und dieser höhere Zugewinn, ja, der dann den anderen Zugewinn übersteigt, der ist dann auch ausgleichspflichtig und muss dann die Hälfte von diesem Zugewinn an den anderen abgeben. Das ist eben der Grundgedanke dahinter ist, dass ich sage, die Eheleute sind am Ende eine Gemeinschaft. Ja, in der Ehe wird eben alles getrennt berücksichtigt, aber am Ende der Ehe wird so getan, alles, was die Eheleute zusammen erwirtschaftet haben, da muss auch ein Ausgleich stattfinden, dass, so die Idee dahinter, jeder finanziell gleichgestellt ist. Das kommt natürlich aus einer Zeit, ne, wo es eben ganz klar aus der klassischen Hausrollenverteilung so war, dass der eine mehr verdienen konnte als der andere, weil der zu Hause viel mehr übernommen hat. Und dann sollte der andere aus der Ehe, so die Idee dahinter, eben mit dem Gleichen rausgehen wie der, der die Möglichkeit hatte, Geld zu verdienen. Das ist die Idee dahinter.
Bevor wir jetzt zum Thema Gütertrennung kommen, eine Frage noch dazu, weil du sprichst vom Anfang und vom Endvermögen, eher, also innerhalb einer Ehe. Bedeutet das Endvermögen sozusagen der Tag der Scheidung oder der Antragsstellung?
Ja, das ist eine richtig gute Frage. Also Anfangsvermögen ist immer Tag standesamtliche Hochzeit. Da wird immer oft der Witz unter Juristen gemacht, nochmal kurz vom Standesamt vorbeifahren, den Kontoauszug ausdrucken, dann hat man da auf jeden Fall, weiß man, was ist. Nein, natürlich nur der Spaß, aber immer Anfangsvermögen festlegen. Hat natürlich auch kostentechnisch, macht das etwas aus, aber dann streite ich mich nicht dahinterher darum, weil das Anfangsvermögen, wenn ich sage, ich hatte x Euro am Anfang der Ehe, dann muss ich das, der sich darauf beruft, für den das günstig ist, das auch beweisen. Wenn ich keinen Beweis habe, dann wird vermutet von Gesetzes wegen, dass dann gar nichts gewesen ist. Ja, beim Endvermögen ist immer der Stichtag mit Rechtsgängigkeit des Scheidungsantrags. Das bedeutet, der Scheidungsantrag wird vom Anwalt eingereicht. Dann muss man einen sogenannten Gerichtskostenvorschuss zahlen. Die Gerichtskosten müssen eingezahlt werden. Und dann wird der Scheidungsantrag der anderen Partei zugestellt. Und das, dieses Datum ist eben ausschlaggebend dann für das Endvermögen. Das ist der Stichtag zu diesem Zeitpunkt. Diese beiden werden dann miteinander verglichen. Das bedeutet zum Beispiel im Trennungsjahr, ja, das ist ja auch ganz oft relevant, da kann ich dann auch gar nicht sagen, was ist denn dann speziell da, aber man hat natürlich schon einen Anspruch, dann auch da mal nachzufragen, was ist da eigentlich, und das sollte man auch immer machen.
Gut, und dann kommen wir mal zum Thema Gütertrennung. Was ist das?
Ja, bei der Gütertrennung, da muss man sagen, der wesentliche Unterschied besteht darin, ja, wir haben ja gerade bei der Zugewinngemeinschaft gelernt, die Vermögensmassen bleiben getrennt, ja, wirklich merkt euch einfach, meins bleibt meins, deins bleibt deins. In der Ehe, ich mache mit dem Geld grundsätzlich, was ich möchte. So, bei der Gütertrennung ist das genauso, ja. Aber die geht eben noch einen Schritt weiter. Und zwar findet dann am Ende der Ehe kein Ausgleich statt. Das bedeutet, diese komplette Trennung, die zieht sich eben Vor der Ehe ist es bei beiden gleich, in der Ehe ist es auch bei beiden gleich, bei beiden Güterständen. Und hinterher, dann am Ende, ist es eben so, dass der Zugewinnausgleich, das ist ein Zugewinnausgleichsanspruch bei der Zugewinngemeinschaft gibt, und bei der Gütertrennung gibt es den nicht. Da wird dann konsequent getrennt, keiner kann mehr von dem anderen irgendwas verlangen. Man wirtschaftet vollständig unabhängig dahin und es gibt keinen, der hinterher von dem anderen einen Anspruch oder einen Ausgleich verlangen kann. Das ist der zentrale Unterschied. Ganz wichtig ist aber auch, dass die Gütertrennung, wenn man sie vereinbart, ja, das ist der entscheidende Unterschied, sie muss immer notariell vereinbart werden, dass man die dann auch lebt, so nennt sich das. Ja, also ich kann jetzt da nicht hingehen und dann doch plötzlich alles auf dem gemeinsamen Konto haben und dann mich plötzlich darauf berufen. Das funktioniert dann nicht, sondern da ist dann wirklich eine strikte Trennung auch erforderlich.
Gut, also da haben wir schon mal so, dass die groben Unterschiede, also in einem Ehevertrag hat man eine Gütertrennung, die man sozusagen vereinbart, und andere Dinge, Regelungen. Und da kommen wir jetzt mal schon zu unseren Community-Fragen, also zu euren Fragen. Vera hat nämlich gefragt, wie sind die geltenden Regeln in Deutschland, wenn man keinen Ehevertrag hat?
Also wenn du keinen Ehevertrag hast, dann ist es so, wenn es dann hinterher zur Scheidung kommt, dann hast du einmal den sogenannten Zugewinnausgleichsanspruch, wenn du eben einen geringeren Zugewinn in der Ehe erwirtschaftet hast als der andere. Das ist das Erste. Dann gibt es noch weiter den sogenannten Versorgungsausgleich, der durchgeführt wird. Und zwar wird der von Amts wegen durchgeführt. Das bedeutet, ich habe mit der Scheidung, die ich einreiche als Anwalt, wird auch immer zusätzlich beantragt, dass der Versorgungsausgleich durchgeführt wird. Und das ist die Teilung der Rentenpunkte. Das macht das Gericht selbst. Damit hat der Anwalt gar nichts zu tun. Und das ist dann eben so, dass die in der Ehezeit entfallenen Rentenanwartschaften wirklich davon jeder 50% an den anderen abgeben muss. Wenn eine Ehe unter 3 Jahre gehalten hat, also nur eine kurze Ehe war, dann findet der nicht statt oder eben nur auf Antrag. Und das ist etwas, da muss ich dann gar nichts mehr zusätzlich machen. Ja, wenn ich mich scheiden lassen will, 5 Jahre verheiratet wird, dann wird eben das automatisch gemacht und die Scheidung. Den Zugewinn aber beispielsweise, diesen Anspruch, den muss ich explizit geltend machen. Ja, da kommt keiner auf mich zu und sagt, ach, Sie haben doch bestimmt jeder in der Ehe etwas erwirtschaftet. Wir gucken jetzt, wer mehr hat und dann findet der Ausgleich statt. Das ist nicht so, sondern ich muss das dann beantragen. Ebenfalls gibt es noch nacheheliche Unterhaltsansprüche oder auch schon bereits in der Trennung, wenn ich mich trenne, gibt es auch den Anspruch auf Trennungsunterhalt. Das sind aber alles Ansprüche, die geltend gemacht werden müssen. Das heißt, ich muss aktiv werden. Man darf sich also, oder die Vorstellung ist oft da, man will sich jetzt scheiden lassen und dann wird immer alles automatisch aufgeführt. Nein, das ist nicht so. Auch bei uns Anwälten sind das immer meistens verschiedene Akten, die dann durchgeführt werden. Das sind die Ansprüche, die man eben hat, die man geltend machen kann. Und dann, wenn man Kinder hat, dann kann es sein, dass man beispielsweise auch noch zusätzlich als Ehefrau den sogenannten Betreuungsunterhaltsanspruch hat, weil man eben das Kind betreut. Das ist auch ein Anspruch. Aber auch hier gilt dann wieder alles aktiv geltend machen.
Dann fragt Isabella, welche rechtlichen Schritte sind denn bei einer Scheidung die ersten und die wichtigsten?
Ich glaube tatsächlich, da gibt es eine Vielzahl. Also wenn ich jetzt wirklich sage, ich möchte mich jetzt trennen, ja, dann sage ich immer, das Allerwichtigste ist erstmal wirklich seine Gedanken ganz klar zu fassen. Das meine ich wirklich so, weil ich auch oft Anrufe habe. Ja, das kommt auch meistens dann um die Weihnachtszeit oder wo dann gesagt wird, ich möchte mich jetzt sofort trennen. Ne? Und so eine Entscheidung sollte wirklich immer wohl überlegt werden. Und ich sage da auch, bitte auch wirklich sich überlegen, ja, was habe ich dann dafür für Konsequenzen? Ich habe wirklich da auch Mandanten sitzen, die sich da ehrlicherweise vorher keine Gedanken drüber gemacht haben. Ja. Und deswegen sage ich, das ist super wichtig. Vertraue dich bitte auch immer wirklich engen Vertrauenspersonen an, weil du brauchst seelische Unterstützung. Deswegen finde ich es ganz wichtig, wirklich zu sagen, das soziale Netzwerk sich erstmal aufbauen, ist wirklich wichtig. Dann sage ich natürlich immer, Daten sichern. Ja, das hört sich jetzt so böse an, aber es ist ganz wichtig, dass ich natürlich weiß, dass ich erstmal die Geburtsurkunde, die Heiratsurkunde habe, dass ich weiß, welche Bankkonten existieren, dass ich Steuerbescheide habe, dass ich Versicherungsverträge habe. Steuererklärung natürlich auch, dass ich dann auch wirklich gucke, dass ich da finanziell mir auch ein Polster geschaffen habe, ja, ganz, ganz wichtig, dass ich dann irgendwie gucke, wie schaffe ich das denn jetzt die ersten 6 Monate auch irgendwie über die Runden zu bekommen, weil was wir ja gerade auch besprochen haben, alle Ansprüche, die darauf abzielen, Geld zu bekommen, die musst du geltend machen und du kannst nicht davon ausgehen, dass jemand kommt und einfach dir sofort was zahlt, überweist, was dir zusteht, das ist der Idealfall, aber es ist leider nicht die Realität, deswegen sage ich das immer machen. Was ich auch immer empfehle, ist eine eigene E-Mail-Adresse neu zu machen, sich neue Passwörter anzulegen. All solche Sachen finde ich super wichtig, dass man da einfach sagt, okay, da muss ich wirklich für mich einfach gucken, habe ich auch schon zu viel tatsächlich gesehen, erlebt.
Aber inwiefern?
Ganz klar, dass der andere Teil mitgelesen hat.
Oh, okay.
Ja, und auch daran denken, ne, wir sind heute irgendwie so digital, Instagram-Passwörter, Cloud-Passwörter, all sowas. Also da ist wirklich, ich sag mal so, ich habe auch teilweise Sachen nicht für möglich gehalten oder auch zum Beispiel das, ich habe es auch schon erlebt, dass im Auto Abhörgeräte drin waren. Ja, das ist wirklich leider die Realität. Also da passieren Dinge, wo ich sage, Vorsicht, ja. Gerade wenn auch eine Trennung vielleicht noch nicht komplett offen kommuniziert wird, weil es geht auch nicht jede Trennung, so wie du gerade anfangs erwähnt hast, nur in Freundschaft auseinander, sondern da existiert Streitpotenzial jedenfalls. So, und deswegen sage ich da wirklich für sich auch gucken, ja, wenn ich die Entscheidung getroffen habe. Und bitte geht zu einem Anwalt und lasst euch beraten. Was steht euch zu? Was habt ihr für Ansprüche? Wie seid ihr in der jeweiligen Situation finanziell aufgestellt? Habt ihr überhaupt Ansprüche? Was bedeutet das? Ne, auch da, was kostet dann wirklich die neue Wohnung? Was muss ich dann alles zahlen? Wie kriege ich das geregelt? Dann auch beispielsweise, dass ein gemeinsames Konto existiert hat, ja? Und da, das eine Konto nur, man hatte einen Zugriff da drauf, ja? Dann wurde plötzlich nach der Trennung sofort die Karte abgenommen. Dann stand man ohne Konto da. Das sind so Sachen, wo ich sage, bitte aus solchen Fehlern lernen, ja? Und wirklich für sich schauen, wie schaffe ich es, wie habe ich alle Unterlagen zusammen und wie schaffe ich es erst die ersten Monate auch finanziell irgendwie, ja, zu überleben am Ende.
Und Kosten ist ja ein ganz riesengroßer Faktor. Eine Hochzeit kostet unglaublich viel, aber eine Scheidung kostet einfach auch sehr viel. Und das war auch eine ganz wichtige Frage von euch, die kam ganz häufig. Was kostet eine Scheidung? Kannst du das so generell sagen?
Nein, kann ich nicht. Ja, es kommt drauf an. Es ist einfach so, weil was ich gerade auch gesagt habe, wenn du dich scheiden lassen willst, ja, dann ist, sage ich mal, wirklich der Minimalaufwand ist eine einvernehmliche Scheidung. Das bedeutet, ich habe dann einmal definitiv natürlich Gerichtskosten, die ich zahlen muss, und ich habe auf jeden Fall die Kosten von einem Anwalt. Ja.
Also 2 Kostenpunkte hat man Minimum, ja?
Minimum.
Einmal das Gericht, ja? Und dann einen gemeinsamen Anwalt, aber nur im besten Fall.
Nein, da muss ich sofort eingreifen.
Ah ja, das ist gut, dass du das einmal sagst, weil das stimmt nämlich nicht mit gemeinsam, ne?
Genau, das
gut,
ist mir ganz, ganz wichtig. Genau.
Mhm.
Deswegen, dieses Thema ist so komplex. Also gemeinsamer Anwalt. Es gibt bei Eheleuten keinen gemeinsamen Anwalt. Punkt. Und das muss sich jeder ganz bewusst machen. Ich als Anwalt bin Interessenvertreter. Das bedeutet, ich vertrete die Interessen meines Mandanten und ich habe nur einen. Warum ist das so? Eheleute haben widerstreitende Interessen. Das ist, finde ich, bei Eheleuten ganz offensichtlich, ja. Weil natürlich gibt es immer Streitpunkte, sonst würden ja nicht am Ende 2 Anwälte im Worst Case da sitzen und streiten, ja. Das bedeutet, es gibt Regelungen. Wenn ich jetzt beispielsweise den Unterhalt für meine Mandantin berechne, ja, dann habe ich einfach nochmal, dann rechne ich nicht anders, ja, aber ich habe zum Beispiel andere Sachen, die ich auch geltend machen kann, ja, oder wenn ich zum Beispiel den Mann vertrete, dann sind da auch wieder Abzugspositionen, die man tatsächlich hochsetzen kann. Es ist einfach so, ja, wo ich sage, da ist da gibt es Spielräume, die natürlich auch der Anwalt kennt. So, und deswegen ist es ganz wichtig, das eben zu wissen. Bei dem Betreuungsunterhalt ist das eigentlich ganz schön deutlich zu machen. Grundsätzlich bin ich ja dazu verpflichtet, ab dem 3. Geburtstag des Kindes, wenn ich den bekomme, wieder Vollzeit arbeiten zu gehen. Ja, wenn ich jetzt aber natürlich die Frau vertrete und der Mann zahlt weiter den Betreuungsunterhalt, dann gehe ich natürlich nicht dahin und sage, das ist jetzt aber, Sie müssen gar nicht mehr zahlen, sondern ich habe ja keine Aufklärungspflicht gegenüber dem anderen. Wenn ich jetzt aber den Mann vertreten würde, dann würde ich natürlich ganz schnell schauen, dass dann da wahrscheinlich eingestellt werden würde. Vielleicht gibt's dann natürlich auch noch den Betreuungsunterhalt darüber hinaus, das kann dann diskutiert werden. Aber deswegen habe ich immer unterschiedliche Standpunkte, das muss einfach klar sein. Und deswegen gibt es keinen gemeinsamen Anwalt, trotzdem existieren natürlich Scheidungen in der Praxis mit einem Anwalt. Das ist gängige Praxis. Warum? Weil wir Anwälte Geld kosten. Du hast, wenn du zwei Anwälte hast, die doppelten Kostenpositionen, was den Anwalt angeht.
Um das mal ganz kurz einmal zu sortieren, dass wir nicht zu durcheinander quasi kommen. Also bei einer einvernehmlichen Trennung, Scheidung, da gibt es einen Anwalt, der wird aber von einer Partei beauftragt, richtig? Wenn man sich allerdings nicht, sage ich mal, einvernehmlich trennt oder also ganz über verschiedenste Punkte streitet, dann nimmt man in der Regel jeder einen Anwalt. Das heißt, man hat dann zwei Anwälte. So ist das ungefähr, richtig?
Genau, so ist es perfekt zusammengefasst, ja. Genau. Und bei dem einen Anwalt, was du gerade gesagt hast, ist es dann so, dass ich dann im Innenverhältnis, also zwischen den Eheleuten, die Eheleute auch oft die Kosten teilen, aber auch, wenn es jetzt da zum Streit kommen würde, hat dann der Anwalt auch immer gegenüber seinem Mandanten den vollen Anspruch. Ja, das ist auch etwas, wo es auch schon in der Praxis zu Konflikten gekommen ist. Deswegen ist das ganz wichtig und wie gesagt, wir sind dazu verpflichtet, auch immer darüber aufzuklären. Das muss einem jedem bewusst sein, dass man einfach sagt, okay, wenn jetzt zum Beispiel, ich will mich trennen und mein Mann sagt, okay, wir nehmen jetzt hier den Anwalt, ich habe da einen guten Freund, dann muss mir ganz klar sein, das ist nicht mein Anwalt und der vertritt auch nicht meine Interessen, auch wenn ich hinterher die Hälfte dafür zahlen würde, weil ich das so abgemacht habe. Mhm. Das ist ganz wichtig.
Wie ist das denn mit den Kosten, weil du auch gerade sagst, die Hälfte davon zahlen würde? Wer zahlt den Anwalt, wenn das ein einziger Anwalt ist, weil man sich einvernehmlich trennt? Was kann man da für Regelungen finden?
Ja, die Regelung, so wie ich es mache, ist es immer, dass natürlich mein Mandant mich bezahlt. Ja, und der bekommt auch am Ende die Rechnung komplett.
Das heißt, derjenige, der den Anwalt beauftragt oder die Anwältin bezahlt. Und dann gibt's aber wahrscheinlich eine Regelung unter den Eheleuten quasi.
Genau, aber ich mache es auf keinen Fall so, dass ich sage, jeder kriegt jetzt die Hälfte der Rechnung. Nein, mein Mandant bekommt seine Rechnung und wenn er die Hälfte von seinem Ehepartner sich wiederholt, dann ist das deren Verhältnis, aber nicht mein Verhältnis als Anwalt. Genau.
Okay. Und weil du auch sagst, also man kann die Kosten nicht so richtig benennen. Woran liegt das? Also worauf kommt es da an? Wie hoch ist das Minimum an Kosten für eine Scheidung? Kann man das sagen?
Was man sagen kann, ist, wenn ich mich jetzt nur scheiden lassen will, wir haben ja auch gerade gesagt, wir nehmen jetzt die einvernehmliche Scheidung, wo nur ein Anwalt beauftragt wird von einer Partei. Die andere, die nur dem Antrag hinterher zustimmt, die braucht, wie gesagt, keinen Anwalt, da herrscht kein Anwaltszwang, habe ich die Gerichtskosten und dann habe ich die Anwaltskosten. Und ich habe immer den sogenannten Verfahrenswert, der sich berechnet. Und der Verfahrenswert für eine Scheidung berechnet sich, indem ich das Nettoeinkommen der jeweiligen Ehepartner nehme zum Zeitpunkt, an dem ich die Scheidung einreiche, ja, und das zusammenrechne mit 3, multipliziere und dann habe ich den Verfahrenswert für die Scheidung. Dann gibt es auch noch Gerichte, das ist sozusagen der Verfahrenswert für die Scheidung und dann habe ich dann nochmal den sogenannten Versorgungsausgleich, weil das haben wir ja ganz am Anfang besprochen, der wird ja auch immer von Amts wegen grundsätzlich durchgeführt. So, und dann nehme ich 10% von diesem Verfahrenswert von der Scheidung. Und das ist dann der Wert für den Versorgungsausgleich pro Anwartschaft. Das bedeutet, ich gucke, wie viele Anwartschaften bei Rententrägern haben die Ehepartner, in der Regel oder meistens 2 bei der deutschen Rentenversicherung. Und das ist dann der Wert für den Versorgungsausgleich und rechne dann diese beiden Werte zusammen. Und das ist dann der Verfahrenswert. Ja, der ist dann relativ hoch.
Das wollte ich gerade sagen, weil das nicht, dass man dann befürchtet, das ist das, was die Scheidung letztendlich kostet.
Nein, genau. Und davon werden dann die Gebühren abgerechnet. Ja, dann habe ich dann eben die Terminsgebühr bei dem Anwalt und auch die Verfahrensgebühr. So.
Wie viel Prozent sind das so in etwa von dem Verfahrenswert?
Das ist gestaffelt nach dem Gebührengesetz.
Alles gut. Ich dachte, vielleicht gibt's da so eine ganz klassische Regelung oder so. Macht das jedes Gericht anders quasi?
Nee, also das ist sozusagen so, wie das berechnet wird. Und dann gibt es aber noch Gerichte, die sagen, dass sie das Vermögen der Eheleute mit einrechnen. Ja, es gibt aber auch Gerichte, die machen das nicht. Das sind dann 5%. Dann habe ich noch einen Freibetrag immer so von 15 bis 60.000 Euro auch wieder vom Gericht unterschiedlich abhängig, was auch noch mit eingerechnet wird oder theoretisch, aber eben nicht bei jedem Gericht gemacht wird. So. Und deswegen kann das eben wirklich variieren. Wie viel, ne, wenn ich jetzt ein besonders hohes Nettoeinkommen habe, kostet die Scheidung eben deutlich mehr. Das ist sozusagen dieser Grundstock, der auf jeden Fall gezahlt werden muss. Und dann kann ich ja auch noch, wie anfangs gesagt, den Zugewinnausgleich, den kann ich noch geltend machen und auch im Verbund, oder ich kann auch noch mal den Unterhalt eben geltend machen. Das erhöht dann natürlich den Verfahrenswert, ja, was eben noch mal on top kommt. Oder aber ich schließe die Scheidungsfolgenvereinbarung hinterher beim Notar, dann muss ich den Notar noch mal zahlen. Oder ich lasse sie protokollieren im Gericht, ja. Dann brauche ich aber immer zwingend zwei Anwälte. Ja, dann bin ich auch da wieder, was natürlich deutlich die Kosten erhöht. Deswegen ist es wirklich individuell und man kann schon sagen, da, wo mehr ist, ist eine Scheidung auch wirklich teuer. Deutlich teurer als eine Hochzeit.
Hat mit dem Vermögen dann letztendlich zu tun.
Ja.
Wie lange, das ist auch eine der Fragen aus unserer Community, wie lange dauert denn eine Scheidung? Das ist ja auch total unterschiedlich, aber ich sag mal, im Best Case, also es ist einvernehmlich, es gibt einen Anwalt, der beauftragt wurde. Wie lange dauert eine Scheidung Minimum?
Also alle Scheidungen, die ich jetzt hier bisher gemacht habe, bin ich nicht unter 10 Monate rausgegangen. Ja, auch jetzt habe ich Anträge gestellt, wo wirklich alles geklärt war, wo teilweise, also ich habe einen Scheidungsantrag, da musste nicht der Versorgungsausgleich durchgeführt werden. Da hatte ich jetzt den Scheidungsantrag, ich glaube, im Mai gestellt und ich habe einen Termin bekommen für November. Mhm. Ja, dann wurde der jetzt von der Gegenseite verschoben. Und habe jetzt da auch noch keine neue Nachricht bekommen. Da hat die Zustellung auch länger gedauert. Das ist wirklich unterschiedlich, ja. Und dann habe ich aber auch eine andere Scheidung, wo der Versorgungsausgleich durchgeführt werden muss. Und da ist es jetzt, bin ich jetzt, glaube ich, tatsächlich in 6 Monaten. Das ist aber eine Ausnahme gewesen. Und ich sage mittlerweile den Mandanten immer eigentlich mindestens 1 Jahr. Ja, das kann man schon so sagen.
Und fängt eigentlich, also weil es gibt ja das sogenannte Trennungsjahr. Wie funktioniert das mit einer Scheidung? Also wenn man jetzt sagt, so ich möchte mich jetzt trennen und ich möchte jetzt die Scheidung einreichen, ab wann kann ich das machen? Also da kommen wir eben zu diesem Stichwort Trennungsjahr.
Ja, also du kannst nicht in Deutschland vor Ablauf des Trennungsjahres geschieden werden. Das geht nicht, ja.
Und was bedeutet das Trennungsjahr? Also was muss da sozusagen alles, was beinhaltet das?
Ja, Trennungsjahr bedeutet wirklich, die Eheleute müssen getrennt sein. Ich probiere das immer meinen Mandanten so zu erklären, dass ich sage, sie dürfen wirklich keine eheliche Gemeinschaft mehr darstellen und leben. Am Ende kann man sich merken, Tisch und Bett getrennt, ja.
Ah ja, aber man darf schon in einer Wohnung oder in einem Haus, dürfte man quasi auch noch wohnen.
Ja, also es ist so, dass du, wenn du ausziehst, ist ja ganz klar, damit ist die eheliche Lebensgemeinschaft gecuttet, ja, und dann kann die Trennung eben auch nachgewiesen werden, ich habe eine neue Wohnung etc. pp. Aber oftmals ist es ja auch so, man trennt sich und sagt, okay, der ganze Prozess muss jetzt angestoßen werden, wir müssen jetzt erstmal schauen. Und dann kannst du eben auch in der ehelichen Wohnung getrennt voneinander leben, das ist möglich. Du musst dann aber nachweisen, ja, dass eben diese typischen Dinge, die Eheleute füreinander machen, ja, man sagt immer kochen, waschen, putzen etc. pp., das darfst du nicht mehr machen, keine Versorgungsleistungen mehr für den anderen durchführen. Das wurde jetzt auch in einer gerichtlichen Entscheidung ein bisschen aufgelöst, indem man gesagt hat, na gut, wenn man das für die Kinder macht, da kann es auch unter Umständen sein, dass dann eben nachgewiesen werden kann, dass trotzdem keine eheliche Lebensgemeinschaft mehr besteht. Ja, das ist sozusagen gerade oder da gibt es auch eine andere Möglichkeit, aber ganz wichtig ist, dass derjenige, der sich eben auf die Trennung beruft, der sagt, wir haben uns an dem und dem Tag getrennt und damit ist das Trennungsjahr heute abgelaufen und ich kann geschieden werden, der muss das beweisen können. Deswegen sage ich immer, die Trennung wirklich offiziell auch mitteilen, beispielsweise durch eine E-Mail. Das ist ganz wichtig, weil es gibt dann schon auch mal die Situation, dass dann zwei Menschen unterschiedliche Vorstellungen von dem Trennungsdatum haben. Vielleicht, weil man dann doch noch Hoffnung hatte, weil Worte anders interpretiert werden und dann streitet man dann doch ums Trennungsdatum.
Ein ganz großer Streitfaktor ist ja auch das Thema Unterhalt, gerade auch wenn Kinder im Spiel sind, ne? Wie regelt man das am besten innerhalb eines Ehevertrags zum Beispiel?
Also unterhaltsrechtliche Regelungen, die sind auf jeden Fall ganz strikt vom Sorgerecht zu trennen, ne? Beim Sorgerecht muss ich immer wissen, da sind Regelungen sehr, sehr schwierig durchzusetzen, aber ich kann eben gerade beim Unterhalt für die Kinder auch festlegen, beispielsweise, welche Gehaltsstufe der Unterhaltspflichtige ja voraussichtlich dann sein wird oder welche er aktuell eben hat und welchen Unterhalt er zahlt. Ich habe das auch öfters in Familien, wo eben ja gewisse Einkommensverhältnisse herrschen, da werden dann Mindestbeträge festgelegt, dass man sagt, Kindesunterhalt wird in der Höhe immer gezahlt. Wenn ich Mindestbeträge habe, die eben ja verpflichtend notariell vereinbart wurden, dann habe ich dann den Vorteil, dass ich dann hinterher daraus auch vollstrecken kann. Das ist eben der große Vorteil, ja. Und sonst muss ich das natürlich auch da immer geltend machen. So, das ist etwas, wo man eben eine Regelung treffen kann. Oder beispielsweise, das eine ist ja der Kindesunterhalt, ja, der ist dazu da eben, um dem Kind den Lebensunterhalt auch zu ermöglichen. Dann habe ich aber auch immer noch Sonder- und Mehrbedarf. Das sind immer Bedarfsposten, die über diesen normale Lebenshaltungskosten hinausgehen. Über die streitet man sich beispielsweise auch. Ja, und das ist auch etwas, dass ich sage, da können auch Regelungen getroffen werden. Zum Beispiel, dass das Kind außer, weiß ich nicht, jetzt Polo reiten, das Hobby frei wählen darf und dass sich die Eheleute dazu verpflichten, eben anteilig anhand ihres Einkommens die Kosten zu übernehmen. Also ich habe auch einen Ehevertrag, der sehr, sehr detailliert wirklich ist, was alles hinterher dann dazu zum Sonder- und Mehrbedarf gehören wird und wie das dann verteilt wird, weil da eben ganz wichtig war, dass da hinterher sind beides auch gebrandmarkte Eheleute gewesen, die gesagt, ganz viel Streit mitbekommen haben zwischen den Eltern, die gesagt haben, das möchten wir niemals, dass das passiert und die sich dann da auch dazu verpflichtet haben, eben geldliche Regelungen im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu treffen.
Und man kann auch bestimmt auch, wenn man jetzt in eine Ehe geht und man hat noch keine Kinder, aber man plant zum Beispiel, Kinder zu bekommen, es gibt den Kinderwunsch, bestimmt auch so eine Art, kann man da so eine Klausel aufnehmen auch in so einen Ehevertrag, dass man sagt, im Falle dessen, dass Kinder dazukommen, dann tritt dieses und jenes ein.
Du meinst jetzt speziell auf die Kinder bezogen?
Mhm. Also dass man sozusagen so eine Art, es wäre sowas möglich, ne, dass man sowas mit in einen Vertrag aufnimmt, dass man sagt, wenn Kinder kommen, dann, also dass man das sozusagen im Vorfeld schon regelt, wie man dann finanziell damit umgeht. Also zum Beispiel auch gerade was Care-Arbeit und so weiter angeht, wie man so einen Ausgleich auch schafft zwischen den Partnern und Partnerinnen.
Genau, das ist tatsächlich nochmal ein bisschen abstrakt davon jetzt auch zu beurteilen. Also ich habe ja wirklich einmal den Kindesunterhalt, der steht auf dem Kind zu. Und dann kann ich aber noch, dann gibt es den Betreuungsunterhalt, den wir vorhin angesprochen haben, der würde dann eben dem betreuenden Elternteil zustehen, ja. Und da ist eben die Sache, oder da ist es so, dass eben ab dem dritten Geburtstag des Kindes ich grundsätzlich dazu verpflichtet bin, vollzeitig erwerbstätig zu sein. Und da ist es dann so, dass ich sagen kann, ich kann da eine individuelle Regelung treffen, dass ich sage, okay, ich bekomme weiterhin Betreuungsunterhalt eben in Abhängigkeit der Grundschule oder der Stufenklassen des Kindes, ja, ich müsste jetzt in der Grundschule so und so viele Stunden arbeiten und dann weiß ich nicht, mit Eintritt des 14. Lebensjahres erst voll erwerbstätig sein. Solche Regelungen kann man treffen, da ändert man eben die Erwerbsobliegenheit ab, ja, die Pflicht zur Erwerbsobliegenheit eben im jeweiligen Modell, was man eben gelebt hat, das ist möglich. Das zu regeln und das ist auch oft sinnvoll, dass man das regelt, dass man eben sagt, ne, ich habe vorher die Betreuung der Kinder übernommen in einem gewissen Umfang und uns beiden war es immer wichtig, dass nicht so viel Fremdbetreuung stattfindet. Ja, das ist ja dann in der Ehe meistens ein anderer Maßstab als dann hinterher. Deswegen kann man dann da eben oder sollte man auch diese Regelungen treffen. Und was du gerade angesprochen hast, das Thema Care-Arbeit, ja, dass ich sage, du hör mal zu, ich habe jetzt hier In unserer Ehezeit übernehme ich einen Großteil, habe dadurch finanzielle Einbuße und das möchte ich gerne ausgeglichen haben, sogenannte Ausgleichszahlungen. Wie die individuell gestaltet werden, ist nochmal eine andere Sache, aber die sind definitiv möglich, ja.
Das finde ich ganz spannend. Dazu hat Yvette auch eine Frage gestellt, nämlich wie gleicht man finanziell einen Karrierenachteil aus? War auch eine Frage, die ein paar Mal kam, weil es natürlich, also so ist, dass man ja gleichberechtigt sein möchte, logischerweise. Es aber natürlich die Realität noch nicht ganz wiedergibt, den Wunsch danach, sondern dass oft einfach die Care-Arbeit oder beziehungsweise dann doch Frauen eher nochmal in Teilzeit gehen, als dann, wenn man jetzt von Frau-Mann-Beziehung ausgeht, dann der Mann, der dann doch durcharbeitet, Vollzeit arbeitet und Frauen dann doch häufiger noch ihre Karriere eher zurückstellen, wenn Kinder ins Spiel kommen. Kann man das auch irgendwie ausgleichen in einem Vertrag, in einem Ehevertrag? Was wäre da dein Tipp?
Kann man. Und der erste Punkt, den ich immer sage, ist, dass das Verständnis der Eheleute dahingehend gleich sein soll, dass beide durch die Familie eben die gleichen Nachteile, die eine Familiengründung eben finanziell mit sich bringt, zu gleichen Teilen tragen. Das ist der erste Step. Und deswegen plädiere ich ja auch immer so für den Familienunterhalt, dass man sich den nochmal genau anguckt, dass man eben sagt, okay, wir haben beide ein Einkommen, der eine in Teilzeit, der andere in Vollzeit. Und am Ende verteilen wir unsere Arbeit gleich. Ich sitze ja in der Zeit nicht rum und spiele mir an den Haaren, während du Vollzeit arbeiten gehst, sondern ich mache hier ganz viel im Background. Das bedeutet, meine Arbeitsleistung ist die gleiche und das Verständnis davon zu haben, dass dann am Ende des Monats beide auch eben von diesem Familieneinkommen, was zusammengerechnet wird, gleich viel zur Verfügung haben, wenn gleich auch die Ausgaben natürlich von beiden beglichen sind, ja. Das ist das Grundverständnis und dann würde meistens derjenige, der mehr verdient, dem anderen einen Ausgleichsbetrag zahlen. Ganz böse, so sage ich immer, so kann man sich das wirklich oder so kann man auch eine schnelle Ungerechtigkeit identifizieren. Ist es doch, wenn ich in Teilzeit arbeite, die Kinder quasi schnell noch um 14 Uhr von den Kindern abhole, dann irgendwie zum Hockey laufe, nebenher noch das Abendbrot besorge und noch rumtelefoniere, wie denn am Wochenende die Übernachtungsparty geplant wird, ja? Und dann am Ende des Monats gucke auf mein Konto, da habe ich dann irgendwie von den 1.200 Euro, die ich in Teilzeit verdiene, habe ich noch Brötchen gezahlt, Gläschen gezahlt etc. pp., noch Pampers, ja. Und der andere zahlt zwar die Miete, aber hat dann noch 2.000 Euro am Ende über. Und das ist ungerecht, ja. Deswegen sage ich, das ist natürlich individuell, welches finanziellen wirtschaftlichen Lage habe ich. Aber das ist ungerecht. Es kann nicht sein, dass der andere sich den Arsch aufreißt, genau, alles macht, alles tut und dann hinterher am Ende da einfach noch guckt, dass er irgendwie plus minus null rauskommt. Das ist ungerecht. Und deswegen ist es fair, wenn beide am Ende des Monats das haben. Das ist ja schon mal, dass man sagt, ich habe das jetzt ausgeglichen. Wenn ich dann natürlich sage, ich habe irgendwie, guck mal hier, in der Familie, oder ich weiß nicht, wenn ich jetzt sage, durch die Familie bin ich beispielsweise oder komme ich erst später in eine höhere Tarifgruppe, ja? Da sag ich immer, rechnet euch wirklich mal aus, was es für euch kostet, in Elternzeit zu gehen, ja? Geht einmal an einem Zeitstrahl die normale Karriere ohne Kinder entlang, dann parallel die andere dazu, dann habt ihr einfach einen Wert. Natürlich kann ich jetzt nicht einfach hingehen und sagen, du hör mal zu, das ist jetzt der Wert, den musst du jetzt vollkommen ausgleichen, weil irgendwo sind ja auch meistens finanzielle Limits in den Beziehungen, ja. Aber es hilft da auch ganz oft schon, einen Wert zu finden. Was ich zum Beispiel jetzt auch öfters hatte, ist, dass man gesagt hat, okay, zum Beispiel der Betrag von einem zusätzlichen 450-Euro-Job, ja, den nehmen wir, oder 520 Euro Job ist es ja mittlerweile, den nehmen wir jetzt pro Monat und rechnen das dann hoch und dann wird dann zusätzlich das noch am Ende der Ehe gezahlt. Es geht auch da wirklich darum, um das anzuerkennen. Das ist aber individuell, ja? Nicht den Fehler machen zu glauben, schöne Urlaube und eine nette Tasche und ein schönes Haus helfen dir später und sind dann quasi dafür die Kompensation. Ich muss sagen, das wird oft als Argument genommen, das geht aber oft fehl und viele, die gerade in dieser Situation auch sind, die verheiratet sind, die eben genau in so einer Situation sind, die sagen auch, das zählt für mich aber eben nicht, aber mein Partner sieht das nicht und da müssen wir hinkommen. Wir müssen sehen, dass Rückenfreiheiten einen sehr großen Wert hat.
Mhm. Finde ich gut, dass du es nochmal so sagst. Es gab noch eine Frage von Rebecca. Die hat nämlich gesagt oder gefragt, was ist mit Immobilien? Weil du hast ja gerade schon gesagt, dann hat man vielleicht da irgendwie ein schönes Haus sich oder eine Wohnung gemeinsam gekauft. Oder auch einer von beiden. Das ist ja auch ein interessanter Fall, ne? Wenn die andere Person mit dort lebt. Aber gehen wir mal davon aus, da haben sich Partner, Partnerin eben eine Immobilie gekauft, ein gemeinsames Darlehen. Was passiert damit, wenn man geschieden wird?
Das gemeinsame Darlehen. Also die Immobilie ist wirklich auch ein Riesenstreitpunkt, ein Riesenstreitpunkt, ja. Wir haben jetzt hier den Fall, beide stehen im Grundbuch, wir nehmen jetzt auch an 50%, ja. Oft ist es dann in der Ehezeit so, dass einer die Darlehensraten bedient, der andere nicht. Und dann möchte er gerne die Darlehensraten wiederhaben. Da sage ich schon mal, nee, das gibt es jetzt nicht mehr. Ja, das ist eben in der Ehe, als Beitrag der Ehe wird es angesehen. Und ich kann da nicht plötzlich sagen, Moment, die Vermögensmehrung, die ich für dich vorgenommen habe, die möchte ich jetzt wiederhaben. Gegenüber der Bank sind immer beide Eheleute Schuldner. Sie sind Gesamtschuldner. Das heißt, sie haften ja gegenüber der Bank auch immer in Höhe der vollen Summe. Ja. Und dann kann man theoretisch immer von dem anderen was sich wiederholen, die Hälfte im Innenverhältnis, die Eheleute untereinander, aber eben in der Ehezeit geht das nicht. Ja, da sagt man dann, nee, das ist als Beitrag zu leisten, fertig. So. Es sei denn, man hat eine andere Regelung in einem Ehevertrag. Ja, auch da nochmal ganz klar. Kommt es dann aber eben hinterher zur Beendigung der Ehe, zur Trennung? Und ändert sich das, ja, dann bin ich nicht mehr grundsätzlich dazu verpflichtet, für den anderen die Vermögensbildung zu mehren, ja. Ich habe das natürlich ganz oft, dass dann einer die Raten zahlt, der andere noch dann da drin wohnt, dann wird das verrechnet, ja, da muss man immer individuell schauen, aber grundsätzlich der Anspruch bleibt, ja, die Bank kann beide Ehepartner auch nach der Trennung eben in Anspruch nehmen, ja, auch auf die, ne, wenn der eine ausfallen würde, auch den anderen Ehepartner auf den vollen Betrag. Das ist ganz wichtig, dass ich immer weiß, wenn ich natürlich was unterschreibe, dann hafte ich auch voll. Aber das Innenverhältnis ändert sich, ja, eben mit der Trennung, dass ich dann sagen kann, jetzt habe ich eben die Möglichkeit, mir die Hälfte wiederzuholen von dem Ehepartner. Da ist aber auch wieder natürlich die Situation, man muss den anderen dann auch dazu auffordern, dass er das zahlen muss, dass er das zu zahlen hat. Dann geht es weiter, wenn einer in der Immobilie wohnt, dann hat er dann dadurch auch einen Wohnvorteil. Dann geht es auch noch um die Nutzungsentschädigung. Also die Immobilie ist wirklich sehr, sehr komplex, ja. Und ja, auch hier habe ich gerade Fälle, da geht's einfach nicht weiter, trotz auch, dass man geschieden ist. Die meisten denken auch, das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu wissen, habe ich eine gemeinsame Immobilie und möchte die auseinandersetzen, dann brauche ich den anderen. Mhm. Ja, ihr klebt aneinander. Die Scheidung ändert daran auch nichts. Ja, ihr werdet irgendwann geschieden und wenn ihr keine Regelung gefunden habt, dann habt ihr weiterhin diese Immobilie. Auch diesen Fall, wie gesagt, habe ich gerade öfters. So. Und dann, was kann ich dann tun? Dann kann ich hinterher eine sogenannte Teilungsversteigerung beantragen, ja. Die ist aber in der Regel für beide Eheleute wirtschaftlich total nachteilig. So ein freihändiger Verkauf ist immer besser. Aber wenn der eine in der Immobilie wohnen will und der andere will das nicht und sagt, ich will unbedingt verkaufen, ich will verkaufen und der in der Immobilie wohnt, der kann sich wirklich sehr, sehr lange querstellen. Und dann hängt man da.
Und ich glaube, auch das ist ein gutes Beispiel dafür, dass man einfach darüber reden muss, bevor man in eine Ehe geht, auch über alle möglichen Szenarien, also wenn man genau diese Wünsche hat, und das sind ja eigentlich immer ähnliche Wünsche, ja, die man sich aufbaut miteinander, wie man sich das Leben vorstellt, wie man sich ein Leben aufbaut, ein gemeinsames, Kinder, Immobilien, das sind so einige der Grundpfeiler, entweder man entscheidet sich dafür gemeinsam oder dagegen, dann das eben zu klären und sich sozusagen zu vertragen in einem Vertrag, bevor man dann zu der Situation kommt, dass man dann vielleicht, wie du sagst, jahrelang damit aneinander klebt und eben das nicht ordentlich trennen kann, das zu wahnsinnig viel Stress führt, psychisch, emotional, finanziell eine Riesenbelastung ist. Deswegen glaube ich, würden wir beide da, ich spreche jetzt einfach mal für uns beide, aber du hast auch schon gesagt, du bist Team Ehevertrag, uns dafür aussprechen oder auch ich mich, dass man das einfach im Vorfeld alles ordentlich bespricht. Und da kommen wir jetzt auch schon so langsam zum Ende unserer Folge heute. Wie bespricht man sowas denn miteinander am besten? Weil das sind natürlich irgendwie unangenehme Fragen, unangenehme Themen. Wenn man heiratet, sich dazu entschließt, dann möchte man ja eigentlich von dem schönsten Leben ausgehen, das man gemeinsam sich aufbauen möchte. Wie macht man das denn am besten? Was würdest du sagen?
Das ist eine super interessante Frage. Und ich beschäftige mich ja jetzt wirklich seit 1,5 Jahren nur fast ausschließlich mit diesem Thema. Und ich muss sagen, ich bin so ein bisschen bei der Frage Ehevertrag ja oder nein. Ja, habe ich immer komplett radikal gesagt, ja, jeder. Ich sage immer noch, ich bin Team Ehevertrag, aber am Ende muss die Entscheidung jeder selbst für sich treffen. Mhm. Ja, dass man einfach, ich merke auch oft, du kannst die Leute ja nicht bekehren. Ja, wir sind alle freie Menschen, wir müssen das selbst besprechen. Und ich merke aber auf der anderen Seite auch bei mir, dass ich radikaler geworden bin in diesen Gesprächen. Und dass man da wirklich auch erkennt, wenn ich keinen Kompromiss finde, mit dem ich wirklich leben kann, dass der andere mich versteht und dass der andere auch merkt, worum es mir geht, dann sage ich, dann lasst es sein, weil ihr werdet wirklich nicht froh. Das merke ich gerade in den Beziehungen, oder in den Beratungen, wo wirklich Ehen mehrere Jahre so vor sich hingelaufen sind und dann eben genau dieses Gefühl über das, was wir gerade gesprochen haben, dass Frauen diejenigen sind nach wie vor, die ihre Karriere zurückstellen, die mehr übernehmen, die unsichtbare Arbeit machen und dass die Wertschätzung eben nicht da ist. Dann wird gesagt, wieso, du lebst doch in einem schönen Haus, ja, du machst das doch, du hast doch auch einen schönen Urlaub. Und dann, dass aber der Wert, den man eigentlich dafür einsetzt, dass der nicht gesehen wird. Und da merke ich eine große Unzufriedenheit. Und deswegen sage ich wirklich, setz dich mit deinem Partner hin. Sag, hör mal zu, wenn wir Kinder haben und wir nehmen uns vor, die paritätische Elternschaft, ja, also jeder macht beide alles gleich. Das machen ja immer mehr junge Leute. Die Realität holt aber viele auch ein, dass man da sagt, was passiert dann? Ich möchte wissen, was dann passiert. Und wenn man wirklich die Forderung stellt und sagt, du hör mal zu, ich habe das Gefühl, ja, ich habe mal ausgerechnet, mir gehen dann, weiß ich nicht, 20.000 Euro im Jahr durch die Lappen, die ich sonst verdienen würde, das kann ich nicht alleine tragen. Ja, das ist wieder, der Wert ist wieder individuell, in welcher Position bin ich etc. pp. Und ich möchte darüber reden und ich möchte sonst auch hinterher, selbst wenn ich einen Anspruch habe und den geltend machen kann, ja, wirklich explizit beziffert, ja, eine Abfindungssumme oder noch einen zusätzlichen Wert dazu, der eben für diese eheliche Leistung als Kompensation gezahlt wird, dann habe ich etwas in der Hand, selbst wenn man hinterher sagt, derjenige irgendwie muss das in Raten zahlen oder sonst was, aber einfach zu sehen, wie steht denn der andere dazu? Sieht er das so? Oder kommt man dann vielleicht zu dem Punkt, dass man sagt, also unter den Voraussetzungen möchte ich dann doch keine Kinder haben, ja, wenn das so ein großer Nachteil ist finanziell. Das war mir gar nicht klar, dass man da wirklich, ich sage immer, radikal ehrlich zueinander ist. Ja, und wenn du das nicht bist, dann hast du am Ende da auch keine Chance. Ich weiß, dass die Gespräche schwierig sind. Es gibt immer Streit. Ja, auch da, alle, die diese Gespräche führen, mit denen man spricht, sagen alle, das hätte ich nicht gedacht, dass es so viel Streit bei uns geben wird, dass das so unterschiedlich die Vorstellungen doch sind. Andere wiederum sagen auch, es zeigt mir, dass ich mich für den richtigen Partner entschieden habe. Ja, ich habe jetzt zum Beispiel auch vielleicht noch am Ende auch eine schöne Geschichte. Ich habe auch einen Ehevertrag, wo eben auch nachehelicher Unterhaltsanspruch jetzt zugesichert wurde, in einer gewissen Höhe aus der Ehe heraus, also ne, auch in der Ehe eben vereinbart, ja. Und da habe ich eine ganz berührende E-Mail eben bekommen von der Frau, dass sie gesagt hat, ich bin so froh, dass ich für mich eingestanden bin und dass ich das gesagt habe und dass auch mein Mann in diesem Fall das anerkannt hat. Und das hat unsere Beziehung nochmal total gepusht und ich fühle mich jetzt einfach gesehen. Und danke, dass durch ihre Unterstützung ich das irgendwie da ja rangehen konnte. Da war es eben auch so, dass da viel übernommen wurde. Und das ist einfach der Punkt, wo ich sage, du kannst da eben auch nochmal testen, ob der Partner der richtige ist.
Und vielleicht nochmal abschließend so zu den ganz praktischen Dingen an so einem Tag einer Scheidung. Was ich ganz überraschend fand, nämlich war, wie schnell eine Scheidung dann doch geht. Also auch wenn das vielleicht Monate vorher gedauert hat und man sich geeinigt hat, im besten Falle natürlich, ist das dann am Ende eine Sache von, ich sag mal, 10 bis 15 Minuten. Ne? Man kommt dahin, ist ein paar Minuten früher da. Weil das ist jetzt nämlich nochmal eine sehr spannende Frage, finde ich, die Vera hatte. Wie tritt man eigentlich vor Gericht auf, auch optisch? Und das ist auch, was kann ich sagen, auch darüber, also darüber habe ich mir auch natürlich Gedanken gemacht, ne? Was ziehe ich an so einem Tag? Man möchte ja auch, weil ich kann schon dazu sagen, also manche zelebrieren den Tag ja wie einen Feiertag, ne? Das war jetzt bei mir nicht so. Also ich habe da schon irgendwie an dem Tag, irgendwie bin ich da zitternd hin und für mich war das jetzt ein sehr emotionaler Tag. Und ich muss auch sagen, dass ich schon nochmal mit der Scheidung diese ganze Trennung nochmal durchlaufen bin. Also das war so wie nochmal eine zweite Trennung eigentlich, diese Scheidungssituation dann. Weil ich aber auch, das ist ganz individuell auch hier, wie gut kann man auch loslassen? Ich bin nicht so der Typ, der wahnsinnig schnell und gut loslassen kann. Deswegen möchte ich euch vielleicht da auch den Tipp geben, stellt euch schon auch emotional auf diesen Tag ein. Dazu gehört vielleicht sogar auch, was habe ich an, wie fühle ich mich vielleicht auch an so einem Tag gut und stark und bin da nicht vielleicht der Trauerkloß, sondern kann mich da auch so ein bisschen pushen und einfach so ganz praktisch. Also es geht sehr schnell. Man ist ein paar Minuten vorher da, ne? So im besten Fall vielleicht 10 Minütchen vorher ist man da. Man kann sogar überlegen, ob man gemeinsam auch dorthin fährt. Vielleicht auch nach so einer Scheidung noch gemeinsam einen Kaffee trinkt und das so ein bisschen gemeinsam verdaut. Oder eben das mit Freundinnen dann irgendwann macht, ne, und mit denen nochmal zusammensitzt und sich austauscht über sowas. Also ich finde das auf jeden Fall total schön und auch wichtig. So ging es mir, dass ich mich auf jeden Fall austauschen kann darüber. Und auch wie du vorhin schon gesagt hast, ne, dass man sein soziales Netzwerk hat, seine Freunde, Freundinnen hat, mit denen man das auch gut besprechen kann. Und letztendlich sitzt man da vor diesem oder in diesem Familiengericht, vor diesem Gericht mit der Richterin oder dem Richter, in meinem Fall einer Richterin. Und die, das ist dann wie bei der Hochzeit, beim Standesamt, wenn man sagen muss, ja, man will, muss man da auch sagen, ja, man will sich in dem Fall trennen. Und das ist vielleicht nicht der einfachste Satz im Leben, aber der gehört eben auch dazu. Ne? Es gehört alles dazu. Hast du noch irgendwie praktische Tipps für diesen Tag, für diesen speziellen?
Ich finde es gerade auch schön, wie du das geschildert hast. Und es ist genau so, so ganz viel, es ist wirklich total individuell. Es ist für alle sehr aufregend, sehr, sehr emotional. Jeder möchte vorher für diesen Termin gebrieft werden. Ja, das ist wirklich... da sind ganz viele große Fragezeichen und dann hinterher eben, wie das war es schon, also auch eher so ein bisschen die Enttäuschung, muss man sagen, ja. Es kommt auch immer darauf an, wie der Richter das macht, ja. Ne? Wir stehen ja eigentlich grundsätzlich auch immer noch auf, wenn dann hinter der Beschluss verkündet wird, dass eben die Eheleute geschieden sind. Das ist dann auch nochmal etwas, das finden auch manche suspekt, ja. Ich hatte jetzt auch letztens eine Richterin, die ist nicht aufgestanden. Und man wird immer noch mal dazu angehört, ja, wirklich sieht man wirklich die Ehe als gescheitert an und auch wie das gesamte Verfahren abläuft. Also manche machen es wirklich sehr, sehr formell, ja, und manchen Richtern ist das eigentlich egal, die wollen nur den Termin schnell durchkriegen. Mhm. Und das macht was mit den Eheleuten. Ich sag immer, du musst dich an diesem Tag besser fühlen als an der Hochzeit, ja. Ich sag auch immer, es ist egal, was du an deiner Hochzeit getragen hast, es kommt drauf an, was du an deinem Scheidungstag trägst. Das ist tatsächlich, gerade für Frauen, es ist so. Du möchtest an diesem Tag, ja, egal welches Verhältnis du hast zu dem anderen, du möchtest da natürlich jetzt irgendwie nicht, ja, einen ganz besonderen Bad Hair Day haben, etc. pp. Das merke ich auch immer wieder und, gerade Frauen machen sich auch schick, das ist ja so.
Ich habe mich auch schick gemacht.
Ja,
das habe ich wirklich. Ich habe mir die Zeit genommen. Ich habe mich schön geschminkt. Ich habe meine Haare schön gemacht. Ich habe meine Haare wirklich gestylt. Das würde ich in meinem normalen Alltag nicht machen. Aber das habe ich auch gemacht. Ich hatte so einen Song für mich, der mich diesen ganzen Tag begleitet hat. Das war irgendwie so meins dann in dem Moment, ne? Dass man auch seine Scheidung, also man sagt ja immer own your was auch immer, aber own auch your Scheidung so für diesen Tag und habe mir auch was Schönes, für mich Schönes angezogen, weil ihm das doch irgendwie so eine Kraft für so einen Tag mitgibt. Und weil das, glaube ich, wirklich interessant ist und man, also das gar nicht, oder ich das auch da zumindest nicht so richtig wusste, vielleicht nochmal, das ist eben diese Viertelstunde dann, wie läuft das dann genau ab?
Also du kommst erstmal, ich mache es meistens so, weil die Mandanten wirklich nervös sind und immer, wenn ich es einrichten kann, ich kann es eigentlich wirklich in 95% der Fällen einrichten, ich treffe mich meistens sogar echt eine halbe Stunde vorher mit denen, weil die sind so aufgeregt und nervös. Und das ist durchgehend, egal wen ich hatte, ja. Dass man sich einfach unsicher fühlt. Und ich weiß, dass die immer, die fahren auch immer eine Stunde vorher los. Und ich weiß natürlich, dass man das nicht braucht, ja. Aber du merkst einfach, das ist wichtig für die, ja. Und deswegen, es ist ein besonderer Tag, das ist ein Neuanfang. Es ist immer ein Ende und auch ein Neuanfang und es macht was mit dir. So, und deswegen, dann fühlt man sich einfach nicht allein. Und wenn man auch nicht so ein gutes Verhältnis hat, dann möchtest du dem anderen jetzt auch vielleicht nicht gegenüber am Flur alleine stehen. Dann gehst du erstmal durch die Einlasskontrolle am Gericht, dann musst du auch deinen Personalausweis da mitnehmen. Dann wirst du, irgendwann geht ihr dann in das Zimmer, in das Familiengericht rein, ja. Dann setzt man sich eben hin. Man hat auch immer beim Familiengericht, also hier bei uns auf jeden Fall überall in der Umgebung immer runde Tische. Ja, das ist auch zum Beispiel das Zeichen, dass man da eine, also eigentlich bei uns ist es so und es ist auch eigentlich so gedacht, dass nicht in allen, aber dass man dann eben in einer Gemeinschaft sitzt. Ja, so, das ist eigentlich das Ziel beim Familiengericht. Und dann wird, wie gesagt, erst der Antragsteller befragt, ob er auch eben davon ausgeht, oder es kommt darauf an, wie es der Richter macht, ja. Das heißt, erzählen Sie mal, Sie sind seit dann und dann verheiratet, seit dann und dann getrennt, ist das richtig? Das ist die Kurzversion. Oder dann eben, dass man wirklich befragt wird. Seit wann leben Sie getrennt? Dass man da nochmal das Datum nennen muss, was man eben auch im Scheidungsantrag genannt wird. Ob man die Ehe als gescheitert ansieht, dann wird das Gleiche nochmal der andere, der Antragsgegner dann gefragt, ja, dass es dann eben übereinstimmt. Dann werden die Personalien auch nochmal überprüft. Dann muss man das Gehalt angeben, also das Nettoeinkommen angeben. Und dann hinterher wird das alles eben protokolliert. Dann wird der Beschluss verkündet und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Ja, und dann gibt's noch meistens den Rechtsmittelverzicht. Ja, wenn ich jetzt zwei Anwälte tatsächlich habe, kann ich den eben erklären. Dann ist die Scheidung nämlich sofort rechtskräftig, wenn ich den erklärt habe. Dafür brauche ich aber zwei Anwälte. Und sonst ist es eben erst wenn quasi diese Rechtsmittelfrist abgelaufen ist, wenn der Beschluss zugestellt wird und dann eben 4 Wochen später. So, und wenn man dann zwei Anwälte hat und man erklärt den Rechtsmittelverzicht, dann ist man wirklich ab diesem Zeitpunkt rechtskräftig geschieden. Dann kann man dann auch nicht mehr sagen, ich will das doch nicht. Hab's mir doch anders überlegt, dann war es das, dann müsste man nur noch mal neu heiraten.
Das heißt, also stellt euch auf jeden Fall, das habe ich auch vorher gemacht, auf diesen einen Satz ein, den ihr gefragt werdet, definitiv dann dort, nämlich, also das ist wahrscheinlich auch immer so ein bisschen anders, aber so in dem Sinne, erklären Sie die Ehe für gescheitert. Sowas, ne?
Genau, halten Sie die Ehe für gescheitert, ja.
So einen ähnlichen Satz wird es wahrscheinlich geben, dass man davon nicht so überrascht ist, weil es ist ja oft ein Thema, dass man denkt, boah, man ist gescheitert. Also man hat da irgendwie versagt. Und dass man sich das auf jeden Fall vorher emotional so mitnimmt für diesen Moment und eben dann nicht in dem Moment denkt, man hat hier komplett versagt und man ist hier komplett gescheitert. Letztendlich gehören immer zwei dazu, auch ja, natürlich zu einer Ehe. Es gibt Gründe, warum ihr jetzt an diesem Punkt seid und warum es eben diesen Moment dann wohl auch gibt oder auch vielleicht geben muss. Ja, man kann auf jeden Fall sagen, ich wünsche euch viel Kraft, wenn ihr gerade in dieser Situation steckt und das durchlauft. Das ist jetzt so ein Omi-Spruch, ne? Aber das Leben geht weiter. Es gibt auch ein Leben nach einer Scheidung. Das kann ich jetzt auch sagen, definitiv. Und vielleicht, wenn es möglich ist und ihr noch so ein Verhältnis zueinander habt, dass das geht, ist auch schön, wenn man sich auch an so einem Tag auch ein bisschen Halt gegenseitig gibt. Also das ist was ich so erfahren habe und was ich ganz schön finde, wenn man das gegenseitig dann auch noch macht. Also in guten und in auch schlechten Zeiten quasi. Ne?
Genau, und das vielleicht auch nochmal als letzter Appell, gerade wenn man Eltern ist, dass man wirklich sich klar macht, die Ehe kann geschieden werden, ja, das Haus kann wieder veräußert werden, aber die Kinder bleiben eben für immer und sind für immer das Band da. Und das vielleicht auch nochmal wirklich ganz, ganz wichtig, ja, macht euch darüber Gedanken, Eltern zu sein, ja, und das ist eigentlich das, wo ich sage, da muss am meisten dran gearbeitet werden, ja.
Sehr schöner Punkt. Vielen Dank, Saskia. Das war eine spannende Folge, war natürlich auch eine etwas persönlichere Folge diesmal und auch eine Folge, die hoffentlich ganz viele von euren Fragen klären konnte. Ich fand das ganz toll, dass ihr mir auch bei Instagram so viele spannende Fragen zum Thema gestellt habt. Man merkt natürlich, das ist ein Thema, es ist ein großes Thema und wir hoffen, dass wir uns euch da auch gut widmen konnten und euch hoffentlich auch helfen konnten. Vielen Dank, Saskia, für deinen ganzen Input und für die tollen Infos. Danke dir.
Danke, dass ich hier sein durfte bei euch, liebe Janine.
Und danke euch fürs Zuhören. Das war Female Finance. Auf ganz bald. Female Finance ist eine Produktion von Podstars bei OMR, Finance Forward und mir, Janine Ullmann, und wird euch präsentiert von N26.